DW Menschen und Märkte.
Freiheit für den Zucker. Jahrzehntealte EU-Regelung läuft aus. Und Chinas Hauptstadt der Plastik-Christbäume. In Yiwu ist immer Weihnachten. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die erste europäische Zuckermarktordnung trat bereits 1968 in Kraft als Regelwerk aus Quoten, Zöllen und Subventionen zum Schutz der heimischen Produktion von Zucker, sprich dem Anbau von Zuckerrüben. 2005 setzte die Welthandelsorganisation WTO nach Klagen von Brasilien, Thailand und Australien eine Begrenzung von subventionierten EU-Zuckerexporten durch, auch die Produktionsquoten wurden gelockert. Als Folge wurden bis 2011 in Europa mehr als 80 Zuckerfabriken geschlossen, die Zahl der Beschäftigten sank von 50.000 auf deutlich weniger als die Hälfte. Zum 1. Oktober nun, also an diesem Wochenende, fällt die EU-Zuckermarktordnung komplett weg. Wie sich der größte deutsche Produzent, die Südzucker AG, auf den Wegfall vorbereitet hat, habe ich den Unternehmenssprecher Dominik Risser gefragt.
Wir haben alle unsere Prozesse vom Acker bis schließlich zum Kunden durchleuchtet. Es ist ja kein überraschender Schritt für uns gewesen, was jetzt in den nächsten Tagen auslaufen wird, sodass wir mit einem gewissen Vorlauf hier tätig werden konnten. Vom Acker heißt, wir haben gemeinsam mit den Rübenanbauern das Potenzial der Zuckerrüben uns nochmal angeschaut und hier Verbesserungen und andere Dinge angegangen. Dann aber auch natürlich im Bereich der Fabriken, dort wo wir aus den Zuckerrüben den Zucker gewinnen. Da haben wir nochmal Effizienzsteigerungen angegangen, dies insbesondere bei dem Energieverbrauch der Fabriken. Und schließlich hinten raus den Kunden nicht außer Acht gelassen. Wir haben Logistik und Verkaufsorganisationen neu aufgebaut, um den neuen Anforderungen des Marktes gerecht werden zu können.
Sie haben die Zuckerrübenbauern schon erwähnt. Was verändert sich für die?
Es sind zwei Dinge, die jetzt zum Oktober wegfallen. Das ist einmal die Quotenregelung, die also den Unternehmen in Europa bisher die Mengen vorgegeben haben, aber auch, und das betrifft die Rübenanbauer stark, den Zuckerrüben-Mindestpreis. Das heißt, die Zuckerrübenanbauer haben in der Vergangenheit einen garantierten Mindestpreis seitens der EU bekommen oder von den Unternehmen bekommen. Der wurde von der EU vorgegeben. Und hier war es dann wichtig für die Unternehmen, so auch für Südzucker, neue Vertragsgestaltungen zu finden, um mit den Rübenanbauern auch eine Zukunft für die Zuckerrüben zu finden.
Jetzt verschwinden ja auch mit dem Ende der Zuckermarktordnung Exportbeschränkungen. Welche Auswirkungen hat das?
Seit 2006 war die europäische Zuckerwirtschaft stark reglementiert und wir durften hier nicht größere Mengen auf den Weltmarkt geben. Sie müssen wissen, vor 2006 hat die europäische Zuckerwirtschaft 6 bis 7 Millionen Tonnen Zucker, Weißzucker, auf den Weltmarkt verbracht. Jetzt ab Oktober dürfen wir wieder auf den Weltmarkt exportieren. Das sehen wir auch als Unternehmen als große Chance an und wollen unsere Exporte auf 800.000 Tonnen für die Südzucker steigern.
Wird denn diese Aktion Auswirkungen auf den Weltmarktpreis von Zucker haben oder sind Sie da als zwar größter deutscher Konzern, aber international gesehen doch vielleicht ein zu kleiner Player?
Ja, wir sind auch auf dem Weltmarkt der größte Zuckerproduzent, man glaubt es kaum. Aber der Weltmarkt hat 180 Millionen Tonnen Volumen. Südzucker als sehr großes Unternehmen mit einem Produktionsvolumen von 4 bis 5 Millionen Tonnen. Sie sehen an den Zahlen schon, wie stark segregiert der Weltmarkt ist. Das sind also kleinere Einheiten, die hier Zucker produzieren, also kleinere Unternehmen, die Zucker produzieren. Und der Weltmarkt ist ja, sehr volatil, es gibt größere Schwankungen. Auf der anderen Seite wächst die Nachfrage auf dem Weltmarkt jedes Jahr zwischen 1,5 und 2%. Und bei 180 Millionen Tonnen Gesamtmarkt heißt das also, Sie müssen jedes Jahr die zusätzliche Menge einer Südzuckergruppe dem Markt zur Verfügung stellen.
Also mit einem Satz, der Wegfall der EU-Zuckermarktordnung stellt Sie vor keine größeren Probleme.
Oh, das wäre falsch. Wir waren nie ein Befürworter dieser politischen Entscheidung. das Marktgleichgewicht in Europa aufzugeben. Wir haben ein funktionierendes System mit der Marktordnung in Europa gehabt. Es wurde austariert, die Interessen der Anbauer, der Fabriken, aber auch der Verbraucher oder unserer Kunden. Dieses System wird jetzt über Bord geworfen. Wir sind damit in Europa der unregulierteste Zuckermarkt weltweit. Das wird häufig in Vergessenheit oder gerät in Vergessenheit, dass alle anderen großen zuckerproduzierenden Länder die eine oder andere Subvention oder Regulierung haben. Das haben wir in Europa dann nicht mehr. Es ist ein dramatischer Schritt für uns, aber es hilft ja nichts, wenn wir der Vergangenheit nachtrauern. An der Zukunft werden wir gemessen und gemeinsam mit den Rübenanbauern sollten wir diese Zukunft gestalten können.
Sagt Dominik Risser von der Südzucker AG zum Wegfall der EU-Zuckermarktordnung. Schlittert Indien in eine Wirtschaftskrise? Vor kurzem noch wurde Indien als das Land mit dem größten Wirtschaftswachstum weltweit gefeiert. Die Regierung träumte von Wachstumsraten um 9-10%. Doch dann entwertete Premier Modi völlig überraschend fast das komplette Bargeld. Das ist jetzt 10 Monate her. Modi wollte Schwarzgeldsünder bestrafen, die dann auf den Scheinen unter ihren Sofas im wahrsten Sinne des Wortes sitzen bleiben würden. Blöd nur, dass danach 99% des entwerteten Bargeldes umgetauscht oder auf Konten gezahlt wurden. Das heißt, entweder fanden Schwarzgeldbesitzer Wege, ihr Geld doch noch weiß zu waschen, oder sie hatten es längst in Immobilien oder Steueroasen angelegt. Modis Geldentwertung schadete stattdessen der indischen Wirtschaft, und zwar viel stärker als erwartet.
Wer Imrans kleine Textilfabrik in Mumbai finden will, braucht Hilfe. Denn in den engen Gassen des Dharavi-Viertels können sich Besucher schnell verirren. Die Fabrik befindet sich im Obergeschoss eines alten Hauses. 10 junge Männer nähen hier Hosen für eine Firma aus Dubai. Was auffällt, einige Arbeitsplätze sind nicht besetzt. Ja, unser Geschäft läuft sehr schlecht. Wir haben nur noch halb so viele Aufträge wie vor einem Jahr vor der Geldentwertung. Manchmal haben wir zu tun, manchmal aber auch nicht. Einige Arbeiter sind zurück in ihre Dörfer gegangen. Imran selbst ist vor einigen Jahren nach Mumbai gezogen. Die Metropole lockt arme Arbeiter aus allen Regionen Indiens magisch an. Tausende kleine Betriebe in Dharavi erwirtschaften geschätzt 1 Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr. Sie produzieren und handeln fast ausschließlich unter der Hand, wie die meisten indischen Firmen. Im sogenannten informellen Sektor arbeiten geschätzt 90% aller Beschäftigten. Auch Joel musste schon einige Mitarbeiter entlassen. Joel ist Großhändler. Von Trockenfrüchten bis zu Erdnüssen verkauft er alles in Dharavi. Und Joel ist sauer. Auch unser Geschäft ist eingebrochen. Um 50% würde ich sagen. Wir machen nur noch Verluste. Viele Läden hier in Dharavi haben geschlossen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl alle von Almosen der Regierung leben müssen. Seit 12 Jahren lebt Joel nun in Mumbai, aber so eine Flaute wie derzeit habe er noch nie erlebt, sagt er. Offiziell beträgt das Wachstum der indischen Wirtschaft derzeit nur noch 5,7%. Vor einem Jahr waren es noch mehr als 7%. Vor allem die Industrieproduktion lahmt. Und die Einbrüche im informellen Sektor sind in diesen Daten noch nicht mal erfasst. Das betont auch der Ökonom Dharmakirti Joshi von der Ratingfirma Crisil. Ich habe nicht mit einem solchen Abschwung gerechnet. Das Wachstum hatte sich schon vor der Geldentwertung verlangsamt. Die Entwertung hat diesen Abschwung aber noch verstärkt. Einen Lichtblick sieht Joshi jedoch. Seit Sommer gilt in Indien ein einheitliches Mehrwertsteuergesetz. Vorher war das Land ein einziger Flickenteppich an Regeln. Jeder Bundesstaat beharrte auf eigenen Gesetzen. Ein Albtraum für viele Unternehmen. Produkte hingen an Grenzen der Bundesstaaten fest. Niemand blickte mehr durch. Jetzt gibt es zumindest indienweite Regelungen. Doch auch das neue Gesetz ist kompliziert geworden, vor allem für kleine Betriebe und Händler wie Joel. Joel muss jetzt 3-mal pro Monat alle Umsatzdaten an die Behörden übermitteln. Das wird teuer, denn dafür brauche ich Wirtschaftsprüfer. Joel hat nicht mal einen Computer, in den er seine Zahlen eintippen könnte. So geht es den meisten in Dharavi. Die Regierung hatte gesagt, durch die neue Mehrwertsteuer werde alles billiger. Aber die Preise sind um 10-12% gestiegen. Auch Imrans Textilfabrik steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Arbeiter, die alle im Dharavi-Viertel wohnen, werden wohl umziehen müssen. Die Mehrwertsteuer hat uns einen weiteren Schlag versetzt. Wir haben Probleme, eine Steuernummer zu bekommen. Wir werden jetzt wohl versuchen, den Betrieb in ein richtiges Industriegebiet zu verlegen. Ökonomen wie Joshi meinen, dass es doch gut sei, wenn kleine Fabriken nicht mehr schwarz produzieren. Aber ob die vielen kleinen Betriebe auch überleben werden, das vermag niemand vorherzusagen. Alternativen für die Arbeiter gibt es nicht. In Indien entstehen derzeit viel zu wenig Arbeitsplätze. Und wenn, dann vor allem für Fachkräfte. Was bleibt, ist die Wut in Dharavi auf eine Regierung, die ein Wirtschaftswunder versprach, an das aber derzeit kaum noch jemand glauben mag.
Eindrücke aus Mumbai waren das von Jürgen Webermann. Bei uns in Deutschland regen sich nun ja schon wieder einige darüber auf, dass Supermärkte jetzt schon Zimtsterne und Lebkuchen verkaufen. Wer denkt, das sei zu früh, sollte mal in die ostchinesische Stadt Yiwu fahren. Dort ist immer Weihnachten. Schätzungsweise 60% aller Weihnachtsartikel weltweit werden in Yiwu hergestellt und gehandelt.
Das vermutlich deutscheste Produkt in seinem Laden sei diese Spieluhr. Kunden in Deutschland verlangten Qualität, sagt Huang Jinhe. Auch die kleinen weißen Stoffsternchen verkauften sich gut auf deutschen Weihnachtsmärkten und in den Dekoabteilungen der großen Supermärkte. Huang steht in seinem Laden zwischen Dutzenden rund 3 Meter hohen Regalen, vollgepackt mit Weihnachtskram. Es sind vor allem kleinteilige Artikel, zum Beispiel weiß beflockte Christbaumkugeln, grün-goldene Glitzersternchen, kitschig blinkende Heiligenbilder und Krippenfiguren, die zwar nach Erzgebirge aussehen, aber ganz klar made in China sind, genauer gesagt made in Yiwu. Huang Jinhe nimmt eine Packung goldrot glitzernde Dekoschleifen aus dem Regal.
Eine Tüte kostet umgerechnet 13 Cent. Billigware. Mindestbestellmenge einige hundert Tüten.
Huangs Laden befindet sich innerhalb des sogenannten internationalen Handelsmarktes von Yiwu, einem mehrere Quadratkilometer großen Gelände mitten in der ostchinesischen Stadt. Es reiht sich Laden an Laden, von Klamotten über Elektronikware, von Schreibwaren bis eben zu Weihnachtsartikeln gibt es fast alles. Und zwar das ganze Jahr über. Die blinkende, singende, rot-weiße Weihnachtsmannmütze zielt auf den südamerikanischen Geschmack. Deswegen singt sie auch auf Spanisch. Europäer mögen es lieber schlicht, sagt Huang Jinhe. Er zeigt auf einen rund 20 cm großen Deko-Weihnachtsbaum aus Plastik.
Diese Bäume hier lassen wir in riesigen Stückzahlen produzieren. Die sind sehr billig. Pro Stück kosten die bei uns umgerechnet 26 Cent. Kaum zu glauben, oder?
Wer wissen will, wo die Made-in-China-Plastikbäume genau herkommen, muss in ein Gewerbegebiet, rund 20 Minuten außerhalb von Yiwu. Auf 4 Stockwerken entstehen hier aus einfachem Draht und einer Menge grüner Plastikfolie Weihnachtsbäume. Jin Minghua ist eine von rund 60 Arbeiterinnen und Arbeitern hier in der Fabrik. Sie überwacht die einzelnen Produktionsschritte.
Das ist der erste Schritt. Hier werden die Zweige mit den künstlichen Nadeln dran hergestellt. An dieser Maschine werden die Zweige gerollt.
Die rund 4 Meter lange Maschine spuckt unablässig mit grünem Plastik umzwirbelten Draht aus. Ein Arbeiter schneidet von diesem endlos Tannenzweig rund 50 cm lange Stücke ab. Ein Stockwerk höher stehen 10 junge Männer an großen Tischen. Oberkörperfrei. Es ist staubig und heiß. Nicht sehr weihnachtlich. Ventilatoren laufen.
Hier werden die Zweige um den Drahtbaumstamm gerollt. Auch die ersten Lämpchen werden befestigt. Danach werden die Zweige so gewickelt, dass ein Bäumchen entsteht.
Die Männer wickeln die künstlichen Tannenzweige um einen Stamm aus dünnem Metall, fixieren das Ganze mit Klebeband. Immer wieder dieselbe Tätigkeit, bis zu 10 Stunden am Tag. Bezahlt werden sie nicht nach Stundenlohn, sondern pro Baum. Ein Arbeiter kann so bis zu 1.100 Euro im Monat verdienen.
So sieht das fertige Produkt aus. Drüben in der anderen Werkstatt wird dann alles noch verpackt.
Zurück im Weihnachtsartikelladen von Huang Jinhe im Stadtzentrum von Yiwu. Gerade sind einige Kartons mit Krippenfiguren aus Keramik angekommen. Bei der Frage, ob auch er Ende Dezember mit seiner Familie Weihnachten feiert, legt er die Figuren kurz beiseite und wird nachdenklich.
Wir sind eine buddhistische Familie. Wegen meines Berufs gehen wir aber immer an Weihnachten alle gemeinsam in die Kirche. Ich verkaufe Weihnachtsprodukte. Da sollte ich der Religion ein bisschen Respekt zeigen.
In Yiwu ist immer Weihnachten, aus China berichtete Steffen Wurzel. Und das war auch schon wieder unser Podcast für heute. Wie immer bedanke ich mich auch im Namen des ganzen Teams fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Schönes Wochenende. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.